herzlich willkommen beim Sei doch nicht besteuert Podcast. Hi Christian.
Hallo Fabian, ich grüße dich. Sag mal Fabian, ich habe ja schon das ein oder andere Bild von dir gesehen mit deiner Oma. Machst du eigentlich auch die Steuererklärung für deine Oma?
Nee, die muss tatsächlich gar keine Steuern zahlen. Ja.
Ach so.
Das Einzige, wo sie vielleicht eine Steuererklärung machen müsste, wenn man 10 Jahre zusammenrechnet mit den Zuwendungen, die ich ihr gegeben habe. Aber
Schenkungssteuer, meinst du?
Ja, genau. Aber ich glaube, so viel war es auch nicht, dass man da, also außerhalb von üblichen Gelegenheitsgeschenken, da muss man mal aufpassen, was man im Podcast sagt, nicht, dass der Finanzbeamte sich mal die Akte.
Du bist ja dafür bekannt, teure Geschenke zu machen wahrscheinlich, deswegen darfst du auch ein bisschen mehr schenken.
Ja, ist ja bei Schenkung tatsächlich so, dass es immer auch auf den Schenker ankommt. Und was sind so in der Welt, jetzt in dem Fall vom Steuerfabi, übliche Gelegenheitsgeschenke? Ich habe ihr tatsächlich oder meinen Großeltern tatsächlich so ein paar Massagesessel und Gartenmöbel geschenkt, aber da sind wir noch weit weg vom Schenkung steuerfrei. Ich glaube, man muss es auch nicht melden, dass übliche Gelegenheitsgeschenke waren, ne? Falls jetzt ein Finanzbeamter da im Stift zockt.
Und ich vermute ja mal, wenn du sie dann besuchen gehst, um dann den selbst gebackenen Kuchen zu essen, sitzt du dann in dem geschenkten Massagesessel, oder?
Ja, da muss man aufpassen im Leistungsaustausch. Aber
ja, nicht, dass du da noch Umsatzsteuer drauf zahlen musst, meine Güte.
Oh je. Ja, das ist schlimm. In Deutschland ist ja, muss ich ja über so Sachen tatsächlich mal Gedanken machen. Wie auch, was für eine Überleitung, die Rentner über ihre Steuererklärung. Also das ist immer ganz interessant, weil mir folgen auch Rentner tatsächlich primär auf Facebook. Und dann werden manche schon mal aufgefordert, von ihrem zuständigen Finanzamt eine Steuererklärung abzugeben und wundern sich dann, weil viele denken ja irgendwie, die Rente ist steuerfrei, ist ja aber gar nicht, ja, sondern man muss es eben erst im Rentenalter dann versteuern und manche sind dann auch verpflichtet, eine Steuererklärung abzugeben, wenn der steuerpflichtige Teil der Rente über dem Grundfreibetrag liegt und regen sich dann auf. Also nicht nur die Rentner regen sich auf, sondern auch die noch nicht in Rente sind. Aber man muss sagen, wir haben neulich mal ein Video drüber gemacht, es ist ja eine nachgelagerte Besteuerung, die grundsätzlich, sage ich mal, gar nicht mal so schlecht ist. Weil man kann ja die Rentenbeiträge von der Steuer absetzen. Ja. Und muss es zumindest noch nicht voll versteuern im Rentenalter. Und oft hat man dann im Rentenalter auch geringere Einkünfte. Das heißt, man hat die volle Steuerersparnis jetzt aktuell und muss es zumindest noch nicht, das wird sich ändern, aber noch nicht voll versteuern. Ich glaube, 84% oder 83%, ich weiß gar nicht, 83%, habe ich mir vorbereiten können, sind aktuell steuerpflichtig im Jahr 2024. Es sind aber 100% der Beiträge seit 2023, meine ich, absetzbar, was ja grundsätzlich nicht schlecht ist. Problem ist nur dann, wenn man da wirklich in Rente kommt, dann juckt es keinen mehr, ob ich mal irgendwann vor 10 Jahren meine Rentenbeiträge absetzen konnte. Dann sehe ich nur noch das, dass ich es eben versteuern muss und gegebenenfalls eine Steuererklärung abgeben muss.
Ja, also es sind 83%, die man aktuell von seiner Rente im Jahr 24 versteuern muss, wenn man im Jahr 24 in Rente geht. Das ist ja auch ein ganz verrücktes System, aber jetzt sind wir schon mega in den Details. Das würde ich vielleicht noch ganz kurz ein bisschen schieben, weil es gibt nämlich Rentner, die versteuern mehr von ihrer Rente und welche, die versteuern weniger von ihrer Rente. Und das hängt halt davon ab, wann man in das Rentenalter eintritt. Aber vorher will ich dich vielleicht nochmal, also will ich nochmal auf das zurückkommen, was du gerade gesagt hast, Fabian. Viele Rentner müssen jetzt Steuern zahlen, also das erlebe ich auch, dass das immer mal wieder jetzt ein Thema ist. Auch bei meiner Oma spielte das eine Rolle. Und das liegt ja vielleicht auch daran, dass die Renten etwas mehr gestiegen sind als der Grundfreibetrag. Dass man natürlich jetzt dann immer mehr Rentner hat, die mit ihrer Rente, die ja dann auch immer weiter gestiegen ist zuletzt, da war man ja gar nicht so knauserig, ja, das ist ja doch, ging ja doch ordentlich nach oben, da eben jetzt viele hat, die eben so viel Rente bekommen, dass sie den Grundfreibetrag überschreiten und dann wäre man halt an dem Punkt, dann wird eine Einkommensteuer fällig und dann wird man halt auch verpflichtet, eine Steuererklärung abzugeben. Und wie läuft das ab? Wie du schon gesagt hast, man bekommt in der Regel, also im besten Fall hat man vielleicht einen Enkel, der einen darauf hinweist, ja, oder man wird halt aufgefordert, dann die Steuererklärung abzugeben. Das ist in der Regel noch nicht mit so großen Sanktionen verbunden beim ersten Mal, ist dann ein nettes Erinnerungsschreiben. Aber das kann natürlich, wenn man das verpasst, dann auch schnell mit Verspätungszuschlägen einhergehen, wenn man das nicht rechtzeitig macht. Und deswegen vielleicht auch hier die Folge. Einerseits, ich weiß, glaube, hier folgen uns tatsächlich auch ein paar Rentner, habe ich zumindest bei den Zuschriften auch schon mal gesehen. Das freut mich natürlich. Aber vielleicht gibt es ja hier auch Leute, die dann die Steuererklärung für ihre Großeltern oder so machen. Dann ist die Folge natürlich auch super, um sich da noch ein paar Tipps jetzt vielleicht auch zu holen.
Apropos Zuschriften, wir haben eine Zuschrift bekommen zu einer vergangenen Folge. Ich glaube, das lesen wir nachher mal am Ende der Folge vor. Mhm. Soll nicht untergehen, aber lass uns erstmal das Rententhema abschließen. Mhm.
Tja, also wo waren wir jetzt stehen geblieben? Also der Punkt ist, es gab ja vielleicht um das auch noch besser zu verstehen, muss man glaube ich auch noch erwähnen, dass es im Jahr 2005, also schon eine ganze Weile her, da so einen maßgeblichen Wechsel gab in unserem System der Besteuerung der Renten. Und zwar gab es diesen Wechsel, weil unser bis dahin geltendes System der Rentenbesteuerung nicht verfassungskonform war, weil es einfach ungerecht war, dass Rentner, die ganz normale Renten aus der Rentenversicherung bekommen hatten, die nicht so hoch versteuern mussten wie Rentner, die eine betriebliche Altersvorsorge von ihren Arbeitgebern bekommen hatten. Denn da ist auch schon ein großer Unterschied, wenn man Rente aus der Rentenversicherung bekommt, sind das diese sogenannten sonstigen Einkünfte. Und wenn man eine betriebliche Rente bekommt, die der Arbeitgeber noch zahlt, sind das halt weiterhin Einkünfte wie als Angestellter. Und diese werden natürlich anders, also voll besteuert. Und die Rente war bis dahin auf den Ertragsanteil beschränkt, bis 2005. Und dann hat irgendwann das Verfassungsgericht gesagt, naja, hört mal Leute, so geht das aber nicht. Das ist ja eine Ungleichbehandlung. Ihr könnt ja nicht die Rentner, die noch eine hohe Betriebsrente bekommen, dass die so nachteilig besteuert wird. Und die Rente aus der ganz normalen Rentenversicherung ist überwiegend steuerfrei. Das funktioniert nicht. Also musste man das reformieren. Und hat dann eben gesagt, okay, dann machen wir es halt so, wie Fabian das auch gerade beschrieben hat, dann wird halt die Rente erst dann besteuert, aber natürlich erst dann, wenn sie ausgezahlt wird, das ja sowieso. Und gleichzeitig darf man die Beiträge, die man in die Rente einzahlt, die darf man dafür von der Steuer absetzen. Und da gab es so eine Übergangsphase, dass man gesagt hat, ja, wie wollen wir das jetzt machen, so einen Systemwechsel, wie soll das funktionieren, von einem System in das andere zu kommen, da brauchen wir auf jeden Fall eine Übergangszeit. Und das ist eigentlich ganz interessant geregelt. Da war es so, alle Rentner, die 2005 beispielsweise in Rente gegangen sind, die haben ihr Leben lang dann 50% ihrer Rente müssen die versteuern. Und dann ist dieser Prozentsatz, wie viel man von seiner Rente versteuern muss, ist jedes Jahr um 1% angestiegen. Ich meine bis zum Jahr 2022, jetzt steigt der noch jedes Jahr um 0,5% an. Also dass wir jetzt eben seitdem bei einem Prozentsatz von 83% angekommen sind, der versteuert werden muss, wenn man jetzt aktuell eben in die Rente geht. Und der wird dann einmal festgeschrieben mit dem Renteneintrittsbeginn und bleibt dann halt so bestehen, ne? Und das ist dann der sogenannte Rentenfreibetrag, der sich ergibt für die weitere Laufzeit der Rente sozusagen, wird der einmal festgeschrieben und immer weiter fortgeführt. Und da kann man sich natürlich jetzt drüber streiten, Fabian. Du hast am Anfang gesagt, das ist eigentlich ein gutes, also vielleicht ein ganz günstiges System für die Rentner. Ich glaube, so im Großen und Ganzen ist das schon richtig, ja, weil man natürlich in der Regel in der Rente einen niedrigen Steuersatz hat und wenn man Angestellter ist und viel einzahlt, natürlich dann viel mehr Steuern spart, weil der Steuersatz einfach höher ist. Aber ganz so begeistert bin ich jetzt wiederum auch nicht, oder? Wenn man das jetzt so hört, dass der Rentenfreibetrag einmal festgelegt wird und weitere Rentensteigerungen dann einfach gar nicht weiter den Rentenfreibetrag erhöhen.
Ja, das ist tatsächlich ein wichtiger Punkt, den ich auch kritisch sehe. Und es ist halt immer individuell. Ja, kann auch mal in seltenen Fällen vorkommen, dass ich halt im Rentenalter vielleicht mehr Einkünfte habe, weil ich irgendwie noch Einkünfte aus einer abgeschriebenen Immobilie beispielsweise habe. Mhm. Und dann kann es natürlich auch andersrum sein, dass ich vielleicht sogar einen höheren Steuersatz habe. Und es ist halt ein relativ emotionales Thema. Selbst wenn man da einen Steuervorteil hat, dann sagen natürlich auch viele, auch verständlicherweise, okay, ich habe das ganze Leben lang hier gebuckelt, habe so viele Steuern und Sozialabgaben gezahlt und als Dank darf ich jetzt noch meine Rente versteuern. Da interessiert es dann weniger, ob man da irgendwie eine nachgelagerte Besteuerung hat, in der man vielleicht effektiv gesehen, wenn man es ganz rational betrachtet, einen Vorteil hat. Ja, das ist sicherlich nichts, worüber man sich überschwänglich freuen kann.
Mhm. Ja, und ich hab mal noch hier so ein plastisches Beispiel mitgebracht, dass man sich das vielleicht nochmal vergegenwärtigen kann. Ich trage es einfach mal vor, vielleicht wird es dann noch ein bisschen verständlicher. Wenn man sich jetzt hier vorstellt, jemand ist 2005 in Rente gegangen oder vor 2005 und der hat deswegen einen Rentenfreibetrag von 50% und bei seiner und das waren eben bei einer Rente, die er 2005 bekommen hat, von 18.000 Euro hieß das, 9.000 Euro steuerfrei und 9.000 Euro muss man versteuern. Jetzt weiß man aber genau, dass jemand, der 2005 in Rente war, natürlich bis heute, bis 2024, die ein oder andere Rentenerhöhung bekommen hat. Und das ist jetzt hier nicht statistisch abgeglichen, aber in dem Beispiel, was ich aufgeschrieben habe, kann man ja sicherlich sagen, dass der jetzt 2024 statt 18.000 Euro Jahresrente sicherlich 23.000 Euro bekommt. Ja, also das ist sicherlich das was auch so ganz realistisch ist. Und jetzt könnte man natürlich sagen, na gut, Rentenfreibetrag waren ja 50%, also nehme ich jetzt 50% von 23.000 von der Rente, die er jetzt bekommt, aber das ist eben genau nicht der Fall, weil es wird jetzt dieser Prozentsatz 50% nicht mehr angewandt, sondern nur noch der Rentenfreibetrag abgezogen, der sich eben bei der erstmaligen Berechnung im erstmaligen Jahr des Rentenbezugs ergeben hat. Und das waren eben 9.000 Euro, ja, also 50% von 18.000. Und der Rentner, der dann also jetzt 23.000 Euro bekommt, der kann von diesen 23.000 Euro 9.000 Euro abziehen. Und wenn man das jetzt mal ausrechnet, ist dann eben nur noch bei der Jahresrente aktuell gute 40% steuerfrei und 60% sind zu versteuern. Das heißt, dieses Verhältnis verschiebt sich dann nach und nach auch immer weiter hin zu einer Steuerpflicht. Und da gibt es natürlich jetzt ein großes Problem, also weil man natürlich gerade für diejenigen, die vielleicht schon eine Weile in der Rente sind und auch noch viele Zeiten miterlebt haben, in denen sie ihre Rentenbeiträge nicht von der Steuer absetzen konnten. Ja? Also haben wir ja gerade festgestellt, das war ja erst ab 2005 dann umfassend möglich und auch dann erstmal nur nicht in voller Höhe, sondern eben auch zu einem gewissen Prozentsatz nur. Der könnte ja oder die könnte ja jetzt zu dem Ergebnis kommen, na Moment mal, ich habe jetzt so einen hohen Prozentsatz an meiner Rente, den ich versteuern muss und gleichzeitig habe ich ja meinen Anspruch auf die Rente durch meine Beiträge überhaupt erst bekommen und diese Beiträge, die ich da eingezahlt habe, die konnte ich ja nicht in voller Höhe oder gar nicht steuerlich geltend machen. Das heißt, ich kriege hier also eine Auszahlung aus der Rente, aus einem guten Kapitalstock ist das so nicht, aber ja, ich bekomme eine Rentenzahlung, die sich daraus ergibt, dass ich hier mal Beiträge eingezahlt habe und die Beiträge habe ich von meinem versteuerten Nettoeinkommen, also nachdem ich schon Einkommensteuer gezahlt habe, musste ich diese Beiträge einzahlen. Jetzt bekomme ich das Geld zurück, was mir eigentlich einfach nur zusteht und muss darauf auch nochmal Steuern zahlen. Das ist ja eine Doppelbesteuerung. Das ist ja schon eine Kritik, die gar nicht so abwegig ist, oder? Wie siehst du das, Fabian?
Naja, absolut. Wird das auch nochmal kurz reingeworfen. Viele denken ja auch, sie sparen irgendwie mit den Rentenversicherungsbeiträgen 1:1 für die eigene Rente an, aber da gibt es ein Umlageverfahren. Das heißt, dass die Kohle, die man da reinsteckt ins gesetzliche Rentenversicherungssystem, ist meistens nur wenige Wochen, manchmal Tage da und dann wird es an die jetzigen Rentner ausgezahlt. Und das Doppelbesteuerungsthema ist natürlich durch mehrere Gerichtsurteile auch schon behandelt worden.
Ja, also das ist ja jetzt ein kleiner Exkurs. Ist die Rente eigentlich ein sinnvolles Investment? Ich habe da eine relativ klare Meinung, haben wir hier schon mehrfach geäußert. Ich hatte tatsächlich auch mal eine Anfrage von einem Mandanten, der war also Unternehmer und da kann man sich ja eigentlich freuen, dass man dann nicht in die gesetzliche Rente einzahlen muss. Und der hat aber freiwillig eingezahlt. Und zwar bis zu dem Höchstbetrag, den jährlichen, ich meine, das sind 20.000 Euro. Ich bitte jetzt nicht festnageln, aber es ist relativ hoch, also deutlich über 10. Ich meine, es sind sogar genau 20. Und ging es halt dann so ein bisschen um eine Beratung zur Steueroptimierung. Und er war halt ganz stolz, dass er ja hier schon ganz viel macht, weil er ja diese Rentenbeträge freiwillig einzahlt und dadurch ja natürlich eine Steuererstattung bekommt, weil das sind ja Vorsorgeaufwendungen. Ne? Das ist ja dieses neue Modell jetzt. Man zahlt in die Rente ein und spart deswegen Steuern. Das kann man von dem zu versteuernden Einkommen abziehen. aber eigentlich ist es ja, das stimmt natürlich erstmal. Man macht da was, um seine Steuerbelastung zu optimieren. Aber also da, wenn man das dann mal genau nachrechnet, da gibt es ja auch im Internet Rechner, wo man eben prüfen kann, wenn man jetzt noch etwas mehr in die Rente einzahlt, wann man denn, wie viel man Rente denn mehr bekommt. Und wenn man dann mal schaut, wann sich das amortisiert, ja, also wenn man jetzt, keine Ahnung, 10.000 Euro mehr einzahlt, muss man, muss jeder für sich da nochmal prüfen, kommt sicherlich auf den Einzelfall an, aber ich habe es für mich mal gemacht, da konnte ich dann irgendwie feststellen, dass ich überhaupt mal 82 werden muss, bis ich das Geld, was ich da jetzt mehr reinzahlen würde, überhaupt wiederbekomme, also ohne Zinsen oder so, also nicht mal irgendwie, obwohl das Geld jetzt 30, 40 Jahre in der Hand eines anderen liegt, nicht mal irgendwie mehr, ja, und da habe ich dann für mich entschieden, dass das also jetzt für mich zum Beispiel keine Option wäre. Und dann, weiß nicht, könnte man es lieber spenden oder so, aber das kann ich jetzt zum Beispiel nicht so richtig nachvollziehen, warum man da freiwillig mehr einzahlen sollte, wenn man ich das wirklich nicht mal nachrechnet. So viel zum Exkurs. Aber man kommt ja leider gerade als Angestellter eigentlich nicht drum herum. Und dann sollte man natürlich auch sicher gehen, dass man das nicht doppelt besteuert. Ja, also wenn man jetzt auch noch seine Rente besteuern muss, die man durch diese Beiträge dann sich erarbeitet hat, muss man, und das ist halt ganz interessant, da gab es dann eigentlich wegweisende Urteile vom BfH im Jahr 2021 waren die, meine ich, veröffentlicht worden. Können wir in den Shownotes auch nochmal verlinken. Und da hat der BfH gesagt, okay, so eine Doppelbesteuerung kann eintreten. Ich glaube, da hatte sogar ein Zahnarzt und ein Steuerberater geklagt. Ne? Also so wieder die Berufsgruppen, die da ganz genau gucken, dass also nicht zu wenig ankommt. Aber ist ja richtig so, ist ja das Recht entsprechend. Und da hatte der BfH halt festgestellt, okay, so eine Doppelbesteuerung kann vorliegen, wenn man nachweisen kann, dass die Rentenzuflüsse, die man bekommt, nicht mindestens genauso hoch steuerfrei sind wie die Rentenbeiträge, die man eingezahlt hat und die sich eben nicht steuermindernd ausgewirkt haben. Und das ist natürlich, teilweise kann das eine recht komplexe Berechnung sein, weil man natürlich auch nicht genau weiß, wann kommen jetzt die Zuflüsse, wie hoch werden die in der Zukunft sein. Also das jetzt für den Einzelfall nachzuweisen, ist gar nicht so einfach, denke ich. Und wenn man da so ein bisschen nachliest, für welche Fälle könnte das denn noch zutreffen, dass so eine Doppelbesteuerung eintritt, dann findet man eigentlich, dass das eher so den Teil betrifft, beispielsweise den Personenteil, die lange selbstständig waren und auch als Selbstständiger eingezahlt haben oder einzahlen mussten, gibt es ja auch gewisse Berufsgruppen, die das trifft. Und weil man als Selbstständiger ja alles allein einzahlt und keinen Zuschuss vom Arbeitgeber bekommt, kann es eben da noch dazu kommen, dass man also einen sehr hohen Teil der Beiträge eingezahlt hat, ohne einen Vorteil davon zu haben. Und wenn man dann eben in der Rentenauszahlungsphase unverheiratet ist und männlich ist und deswegen eine statistisch geringere Lebenserwartung hat, dann kann es wohl jetzt in dem aktuellen System, was ja jetzt nach und nach von der Bundesregierung auch ein bisschen verbessert wurde, zuletzt ja auch nochmal mit dem Wachstumschancengesetz, dann kann es aber immer noch zu einer Doppelbesteuerung kommen. Aber das ist natürlich im Einzelfall dann nachzuweisen. Und dann, wenn man das nachweisen kann, muss man natürlich Einspruch einlegen und versuchen, da sein Recht durchzusetzen. Ich muss jetzt aber allerdings gestehen, ich habe so eine Berechnung noch nicht angestellt. Du wahrscheinlich auch nicht, Fabian, oder? Für so eine Doppelbesteuerung, das ist sicherlich auch so ein so ein Fall, den man jetzt, wenn man den auf den Tisch bekommt, das ist jetzt nicht das Allerliebste, was man da sofort machen will. So arithmetische Berechnung, um die Doppelbesteuerung der Rente nachzuweisen. Gibt es, glaube ich, auch spannendere Aufgaben im Steuerrecht.
Absolut. Es gibt auch spannendere Aufgaben wie den Antrag 0V0800 zu stellen. Das ist ganz interessant. Das geht so ein bisschen durch Social Media. Da werden einem die Kindererziehungszeiten angerechnet, also demjenigen, der überwiegend da die Kinderbetreuung übernommen hat. Und das ist aber ganz interessant, da muss man einen Antrag bei der Deutschen Rentenversicherung stellen, und für Kinder, die vor 1992 geboren wurden, bekommt man da 2,5 Jahre gut geschrieben als Rentenpunkte, und ab 1992 bekommt man 3 Jahre gut geschrieben. Das bedeutet, bei Geburten vor 1992 sind es etwa 90 € pro Kind mehr im Monat, und bei Geburten ab 1992 etwa 108 € pro Kind. Und man muss eben diesen angesprochenen Antrag V0800 ausfüllen, und am besten, wenn das Kind schon ein bisschen älter ist, also die deutschen Rentenversicherungsträger empfehlen da, wenn es 10 Jahre alt ist oder älter, dass man das auch mal gehört hat.
Warum muss man das eigentlich beantragen?
Ja, also man bekommt es zugeschickt, aber viele machen es da nicht.
Naja, okay. Also mit der Geburt des Kindes oder weißt du
es? Ja. Aber dann weiß man natürlich auch noch nicht, wer kümmert sich wie und überhaupt. Ja. Und deswegen wahrscheinlich auch die Empfehlung von der Deutschen Rentenversicherung, dass man das erstmal so ab dem 10. Lebensjahr oder noch später einreichen soll. Also dass man das auch mal gehört hat, mal abseits.
Ja. Ich habe mir da auch schon mal Videos gespeichert, muss ich zugeben, um das irgendwann zu machen für meine Frau. Ja. Sollte man im Blick behalten, genau. Ja. Aber man hat ja noch eine Weile Zeit in der Regel.
Das verjährt auch nicht.
Ja, genau.
Das ist aber nicht so dramatisch.
Ja. Bevor wir vielleicht dazu kommen, was man denn noch so absetzen kann als Rentner, ist ja auch wichtig, sollten wir vielleicht noch mal kurz über andere Renten sprechen, die dann doch ein bisschen anders besteuert werden als dieses Modell der nachgelagerten Besteuerung, die wir eben besprochen haben. Sollen wir das vielleicht noch mal ganz kurz erwähnen? Oder hast du noch was zur zur klassischen deutschen Rentenversicherung?
Nö, das können wir machen. Es gibt auch noch private Rentenversicherungen, die keine Riester- oder Rürup-Rente sind. Die sind nicht nachgelagert zu besteuern, sondern mit dem Ertragsanteil.
Genau, na, das hängt natürlich dann auch damit zusammen, dass man die Einzahlung halt auch nicht geltend machen kann, und dann ist natürlich klar, dass, wenn sie ausgezahlt wird, dann nur das, was da eben an Ertrag erwirtschaftet wurde, mit dem Kapital dann zu versteuern ist. Ich glaube, das ist natürlich dann auch eingängig und eine sinnvolle Regelung. Ein paar Renten bleiben sogar steuerfrei, zum Beispiel aus der Unfallversicherung. Und auch interessant ist, kann ich ja auch mal kurz erwähnen, auch Beitragserstattungen sind steuerfrei. Und da kann man sich natürlich die Frage stellen, wie kann man denn überhaupt eine Beitragserstattung bekommen? Und da will ich vielleicht auch noch mal einen kleinen Tipp äußern. Ich weiß, dass ja hier auch ein paar Berufskollegen zuhören. Und wir haben ja das Glück, dass wir dann in so einem berufsständischen Versorgungswerk sind. Ja, also als Steuerberater kann man sich ja von der Deutschen Rentenversicherung befreien und in ein eigenes Versorgungswerk einzahlen. Da war zwar letztens auch mal eine Analyse, die hat mich ein bisschen erschrocken, in der Wirtschaftswoche, dass die berufsständischen Versorgungswerke gar nicht so viel besser abschneiden als die Deutsche Rentenversicherung. Das hatte mich ehrlich gesagt ein bisschen erschrocken, weil ich eigentlich immer davon ausgegangen war, dass die, weil es ja doch eine gewisse Kapitaldeckung gibt da an der Stelle, dass das irgendwie besser abschneidet, aber war dann nicht so. Aber gut, sei es jetzt drum. Oftmals hat man ja die Situation, dass man als Steuerberater ein paar Jahre erstmal angestellt war und dann eben auch einzahlen musste in die Deutsche Rentenversicherung. und dann aber eben in das Versorgungswerk wechseln kann. Und ich meine, das trifft natürlich Anwälte, Ärzte und so genauso. Und dann hat man natürlich nicht so viel eingezahlt in deutsche Rentenversicherung, hat deswegen keinen hohen Anspruch, wenn überhaupt einen erarbeitet. Und in so einem Fall gibt es auch die Möglichkeit, dass man sich die bisher eingezahlten Beiträge erstatten lassen kann. Das habe ich jetzt zum Beispiel bei mir auch gerade beantragt, obwohl das jetzt eben auch schon 10 Jahre oder so her ist, dass ich die eingezahlt habe, gibt es da auch die Möglichkeit zu sagen, man hat nicht lang eingezahlt, man ist jetzt nicht mehr versicherungspflichtig, weil man einem Berufsstand angehört und kann sich dafür die Beiträge erstatten lassen. Und interessant ist wirklich, diese Beitragserstattung ist dann auch steuerfrei, obwohl ja hier tatsächlich auch die Beitragseinzahlungen teilweise die Steuer damals, als ich das zum Beispiel eingezahlt habe, gemindert haben. Ja, also, ne, also eigentlich auch fand ich irgendwie überraschend, dass das sogar so ist. Dafür bekommt man aber von den Beiträgen, die man erstattet bekommt, nur den Arbeitnehmeranteil zurück, den Arbeitgeberanteil leider nicht, also nur die Hälfte. Ich finde es aber trotzdem gut, weil ich das Geld dann lieber selber verwalte, als das da jetzt noch 30 Jahre liegen zu lassen. Ja. Also könnt, ja, wer das vielleicht hört und sich dafür interessiert, sollte sich das auch mal anschauen. Da gibt es auch so ein V-Formular, das kann ich auch gerne nochmal in die Shownotes packen. Wer das interessiert, kann sich da gerne mal.
Ja, vielleicht können wir das angesprochene V0800-Formular auch nochmal in die Shownotes packen.
Ja.
Denke ich auch ganz, ganz interessant. Aber sollen wir mal auf die eigentlich spannenden Sachen kommen? Was können denn jetzt Rentner von der Steuer absetzen? Also meine Oma, mein Opa müssen gar keine Steuererklärung machen, aber es gibt ja durchaus viele Rentner und Rentnerinnen, die eine machen und die sich fragen oder deren Kinder oder auch Enkel, was kann man denn jetzt denn da von der Steuer absetzen, weil dieser Pauschbetrag ist jetzt im Gegensatz zu dem Berufsleben, da ist er aktuell der Arbeitnehmerpauschbetrag bei 1230 Euro und der Pauschbetrag für die Werbungskosten bei den Rentnern ist er sehr überschaubar mit 102 Euro.
Mhm. Ja, also man ist ja, genau, also man hat halt 102 Euro an Kosten, die einem pauschal anerkannt werden und man muss halt überlegen, habe ich irgendwelche Aufwendungen im Zusammenhang mit diesen Renten, die ich bekomme, die ich eben aufwenden musste, um diese Renten zu beziehen. Und natürlich ist das anders als Arbeitnehmer. Ne? Da muss man irgendwo hinfahren, da muss man sich bewerben, da muss man sich fortbilden. Da kommen natürlich eine ganze Reihe an Dingen in Betracht, die man da unternehmen muss. Und als Rentner, naja, da muss man ja eigentlich im besten Fall nur noch sich in den Massagesessel setzen, den man vom Enkel geschenkt bekommen hat und ja, den Tag genießen. Und da stellt man sich natürlich die Frage, was kann man denn da so für Kosten haben. Und da gibt es halt mehrere Kategorien. Wir bleiben jetzt vielleicht mal bei den Werbungskosten. Das sind ja die eben wirklich direkt mit diesen Renteneinnahmen zusammenhängen. Und tja, da geht es halt dann los, dass man zum Beispiel sagen könnte, okay, habe ich vielleicht einen Rechtsanwalt beauftragt, der irgendwie versuchen soll, meine Rente durchzusetzen, zu erhöhen? Habe ich einen Steuerberater beauftragt, der meine Steuererklärung macht oder für mich ausrechnet, ob meine Rente doppelbesteuert ist? Bin ich mal zu einem Amt gefahren, um meinen Rentenantrag zu stellen? Hatte ich dafür Fahrtkosten, Telefonkosten, Portokosten? Ja, im Zusammenhang mit der Beantragung der Rente, das sind sicherlich die klassischen Dinge, die man haben kann. Aber Fabian, es können ja zum Beispiel auch Zinsen sein, die man geltend machen kann, wenn man Rentner ist. Fällt dir da was ein?
Zinsen? Gute Frage. Ja, Finanzierungskosten?
Ich denke da zum Beispiel dran, es gibt ja manchmal auch so Wahlrechte, dass man sagt, okay, ich leiste jetzt hier freiwillig noch Beiträge in die Rentenversicherung, um irgendwie überhaupt zum Beispiel einen Anspruch zu haben. Da gibt es ja auch so Mindestbeiträge, die man in gewissen Versicherungen zahlen muss. Und dafür nehme ich einen Kredit auf, um diese Beiträge zahlen zu können. Ja, das könnte so ein klassischer Fall sein, dass man Zinsen geltend machen kann.
Hm. Ja, richtig. Ja, was gibt es denn noch? Ja, wenn man noch in einer Gewerkschaft ist, ja.
Stimmt, das geht auch.
Dann kann man seine Beiträge absetzen. Ja, und ansonsten vielleicht auch noch, gibt es so Rentenberater, die spezialisiert sind, mal abseits von Anwälten und Steuerberater und Steuerberaterin. Das kann man auch noch absetzen.
Ja, und was natürlich auch wichtig ist, dass man diese ganzen, also es ist nicht viel, ne, aber immerhin ein paar Punkte könnten schon in Betracht kommen, die kann man einerseits in voller Höhe als Werbungskosten ansetzen, obwohl die Rente ja nur teilweise versteuert wird, hatten wir ja vorhin herausgearbeitet, das ist natürlich dann ganz gut. Und man kann natürlich auch schon darüber nachdenken, solche Kosten anzusetzen, beispielsweise wenn man sich noch, bevor man in den Ruhestand geht, schon mal darüber informiert, mit einem Rentenberater, mit einem Rechtsanwalt oder so, wie viel Rente man eigentlich bekommen würde oder was man machen muss, um die zu beantragen. Das kann, wenn man in der Zeit, wo man noch arbeitet, schon solche Kosten hat, ist das natürlich auch völlig legitim, diese Kosten dann als sogenannte vorweggenommene Werbungskosten schon anzusetzen. Ja, also du kannst dann schon einen Verlust machen als Rentner, bevor du überhaupt den ersten Euro Rente beziehst.
Absolut, ja, das ist nicht schlecht.
Also kann man als Student machen und als Rentner, ne? So ein bisschen wie, man kommt in der Windel und geht in der Windel, ja.
Ich weiß nicht, ob du in deinem Studium noch in der Windel rumgelaufen bist, Christian.
Ja, nee, ich meine jetzt so als Bildnis, ne? Du, im Studium hast du ja auch die ganze Zeit die vorweggenommenen Werbungskosten geltend, ja, im Steuerrecht.
Was dann auch noch geht, sind Handwerkerleistungen, haushaltsnahe Dienstleistungen, wie auch bei einem normalen Arbeitnehmer und Arbeitnehmerin auch, ja, 20% der Kosten. Bei Handwerkerleistungen ist allerdings auf maximal 1.200 Euro an der Steuerersparnis begrenzt, bei haushaltsnahen Dienstleistungen 4.000 Euro. Ja, da muss man aber schon, da es nur 20% eben sind, hohe Kosten haben, dass man da 4.000 Euro Steuersparnis hat, also 20.000 Euro, das werden wahrscheinlich die wenigsten haben. Aber wenn man natürlich irgendwie mal so 1.000 Euro Kosten hat, ist auch ganz nett, wenn man da eben wieder 200 Euro zurückbekommt. Wichtig, da die Rechnungen nicht bar zahlen, sondern überweisen. Sonst sagt das Finanzamt, das war's mit der Steuerersparnis.
Ja, ist, glaube ich, auch echt eine ganz gute Regelung. Ne? Ich habe gerade einen Umzug hinter mir und wollte den einen oder anderen Handwerker beauftragen. Und das ist gar nicht so leicht, Handwerker zu finden, die man per Bank überweisen kann und einem eine Rechnung ausstellen wollen. Also meine Erfahrung. Ja, das kostet mittlerweile fast schon ein bisschen Überzeugungskraft, wenn man sagt, hey, ich will dich aber gerne richtig bezahlen.
Na, sollen wir mal, bevor wir da in die Illegalität abdriften, also hier fällt noch was ein, aber das in jetzt so mal in a nutshell, glaube ich, die wichtigsten Sachen.
Naja, warte mal, also ich kann dir sagen, wenn ich die Steuererklärung für meine Oma gemacht habe,
ja,
war die natürlich ganz fleißig rauszusuchen. Die Rechnung für ihre neue Brille, die Rechnung für ihr Hörgerät und für die Apotheke und so weiter und so fort. Und hatte natürlich die große Hoffnung, dass sich dadurch jetzt ein immenser Steuervorteil ergibt.
Ja,
du weißt wahrscheinlich schon, worauf ich hinaus will, oder?
Die außergewöhnlichen Belastungen.
Richtig, genau. Also, und tatsächlich kann das natürlich gerade für Rentner, da ist ja doch das eine oder andere Wehwehchen dann immer mal mehr vorhanden. Oder man hat halt wirklich auch mehr gesundheitliche Themen, mit denen man sich dann auseinandersetzen muss. Und da kommt natürlich dieses Thema Krankheitskosten, spielt da eine große Rolle. Und das kann sich tatsächlich steuermindernd auswirken. Ja, also wenn man jetzt Krankheitskosten hatte, können das außergewöhnliche Belastungen sein. Aber es gibt halt die zumutbare Belastung. Also man kann nicht ab dem ersten Euro die Krankheitskosten absetzen, sondern man muss halt erst so eine gewisse Grenze überschreiten, die gar nicht mal so gering ist.
Ja, zwischen 1-7% des Gesamtbetrags der Einkünfte. Je nach Einkünfte, logischerweise, aber auch je nach Familienstand, ob man Kinder hat. Und das sind dann oft mal ein paar tausend Euro. Und da kommt man, also insbesondere dann im Erwerbsleben, meist nicht rüber. Außer man hat halt echt sehr hohe und auch wichtig selbstgetragene und selbstgezahlte Krankheitskosten. Hat sich das bei deiner Oma ausgewirkt?
Nee,
hat
sich
so
nicht
ausgewirkt, wie sie gewünscht hätte?
Ja, nee, leider nicht, weil, also zum Beispiel, ne, das ist ja eigentlich, ich habe jetzt hier die Tabelle mal offen, also 1% des zu versteuernden Einkommens ist ja gar nicht so hoch, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, hier 25.000 Euro Rente, 1% sind, das müsste man eigentlich schneller ausrechnen können, sind wahrscheinlich
250 Euro. Ne? Euro.
Ja, genau. So, und ja. Das ist aber nur einschlägig, wenn du 3 Kinder hast. Und als Kinder gelten natürlich nur solche, für die du noch Kindergeld beziehst. Und das ist natürlich bei Rentnern eher nicht der Fall. Also ist man dann irgendwie schnell bei eher 5%. Die man von seinem Einkommen erstmal selber aufwenden muss, um bevor man da einen Steuervorteil genießen kann, genießen in Anführungsstrichen, aus den Krankheitskosten. Und dann sind wir halt schnell bei 1250 Euro pro Jahr bei einer 25.000 Euro Rente. Und ich weiß nicht, so ein Hörgerät ist, glaube ich, auch teuer und so, ne? Aber am Ende muss man sich halt überlegen, ob das lohnt sich. Also, da braucht man halt schon trotzdem irgendwas, ja, was da zusammenkommt. Man kann, wenn man viel hat, also macht vielleicht auch Sinn, dann alles in einem Jahr zu kaufen. Wenn jetzt neue Brille, neues Hörgerät, kranke Arztbesuche, Fahrtkosten zu den Arztbesuchen zum Beispiel geht ja auch, ne? Kann man auch mit ansetzen. Das muss man halt dann gut dokumentieren und dann kann man da natürlich schon was rausholen. Aber man muss eben diese Grenze überschreiten.
Fun Fact, meine Oma hat ihre Hörgeräte-App neben der TikTok-App auf ihrem Smartphone.
Ah ja, okay.
Sehr gut. Also ich wusste, bis die hatte auch nicht, dass Hörgeräte mittlerweile per App gesteuert werden können. Kannst du richtig alles per App steuern. Ja? Und wenn sie den Opa mal nicht hören will, dann wird halt auf Null geschaltet.
Ja, genau. Ich glaube, den Behindertenpauschbetrag sollten wir vielleicht auch nicht unterschlagen. Ist ja auch so. Man muss ja gar keine angeborene Behinderung haben. Das kann man ja auch durch schwere Erkrankungen zum Beispiel, kann man ja einen Grad der Behinderung bekommen. Und das sollte man gar nicht unterschätzen. Dann gibt es eben darauf aufbauend, also wegen dieser Behinderung, auch einen Steuerpauschbetrag, den man ansetzen kann, weil man eben diese Behinderung hat und man davon ausgeht, dass natürlich Personen mit einem Grad der Behinderung dann auch höhere Kosten haben. Das ist auch gar nicht so wenig, ja. Also zum Beispiel hier, wenn man 50% schwerbehindert ist, hat man einen Pauschbetrag von 1140 Euro. Sollte man nicht vergessen, den in der Steuererklärung anzusetzen. Ja, und das was haben wir vielleicht noch bei den außergewöhnlichen Belastungen? Unterhalt ist vielleicht noch so ein Thema. Unterhalt an geschiedenen Ehegatten. Ich habe noch aufgeschrieben als Stichwort Beerdigungskosten. Geht jetzt nicht um die eigenen, sondern wenn man also für einen Verwandten, der verstorben ist, die Beerdigungskosten übernimmt, dann können das auch außergewöhnliche Belastungen sein, aber eben nur dann, wenn man nichts geerbt hat, ja, also wenn jetzt die verstorbene Person nichts hinterlassen hat, was die Beerdigung hätte finanzieren können, dann kann man eben auch die Beerdigungskosten steuerlich absetzen.
Ja. Ja, was ist da? Haben wir Unterhalt schon erwähnt?
Unterhalt, genau, geschiedener Ehegatte und Kinder wäre denkbar, wenn man natürlich auch
in der Theorie.
Wenn müssen halt auch dann bedürftig sein, das ist halt das Entscheidende, ne? Manchmal gibt es ja auch, also da sind ja sozusagen Kinder und Eltern schon beide in Rente, ist ja mittlerweile die Lebenserwartung echt lang und das Renteneintrittsalter niedrig, also letztens habe ich auch das mal irgendwo gesagt und dann habe ich ja auch ganz viele Kommentare, was, das Renteneintrittsalter ist doch überhaupt nicht niedrig, das ist doch viel zu hoch. Aber es ist ja wirklich niedrig eigentlich bezogen auf unsere Lebenserwartung. Die ist stark gestiegen, die Lebenserwartung, das Renteneintrittsalter nicht. Also ist ja schon der Zeitraum, in dem man in Rente ist, deutlich länger geworden, als das vor einigen Jahren war. Und wenn man jetzt zum Beispiel, manchmal muss man ja auch für die pflegebedürftigen Eltern dann Leistungen zahlen, weil man eben da kann man ja auch als Kind herangezogen werden und sowas kann man natürlich auch dann als Unterhalt gegebenenfalls steuerlich geltend machen. Da könnte man auch drüber nachdenken.
Ja, absolut, ja.
Fabian, sollte man das Renteneintrittsalter erhöhen? Das musst du dich auch noch unbeliebt machen. Oder beliebt, ich weiß ja nicht, für was du dich entscheidest.
Ja, also da könnte man wahrscheinlich eine eigene Folge drüber machen. Aber ist, denke ich, kein sei mal Geheimnis, dass die Finanzierung des Rentensystems schwer ist, ja, vor allem schwerer wird. Ja, es gehen mehr Menschen in Rente, weniger Junge kommen nach. Ich meine, es werden jetzt schon irgendwie etwa 100 Milliarden Euro Steuergelder pro Jahr, ja, für die deutsche Rentenversicherung genutzt. Also eigentlich folgerichtig müsste man es erhöhen. Ja, oder halt mehr Leute einzahlen lassen. Also ich bin mal gespannt, wie das weitergeht. Es gibt ja so einigermaßen kleine Ansätze wie die Aktienrente, auch Generationenkapital genannt, aber ja, ob sich das so durchsetzen wird, da hätten wir eigentlich vor 30 Jahren mal anfangen sollen, wie andere Länder auch, vor allem die nordischen Länder, da an den Kapitalmarkt zu gehen. Aber ja, eigentlich geht es nur, wenn man das Renteneintrittsalter erhöht, ja, mehr Leute einzahlen lässt, viel Zuzug hat, qualifizierten Zuzug aus anderen Ländern, irgendwie es mit der Aktienrente da noch aufstockt, aber das wird in der Zukunft, wenn diese Sachen nicht oder nicht ausreichender Form kommen, wird schwer werden, um mal das einigermaßen diplomatisch auszudrücken.
Hm. Stimme ich dir zu. Dann würde ich sagen, an das Thema Rente können wir erstmal einen Haken machen.
Jawohl.
Du hast noch eine Nachricht bekommen.
Genau, genau. Und zwar, wir, also ich finde es immer schön, wenn es konstruktive Anmerkungen sind, weil manchmal bekommt man auf Social Media so schwierige Nachrichten, aber ich lese jetzt mal vor. Ich hoffe, ich darf den Klarnamen nennen. Ich mache es jetzt einfach mal. ich sag mal den Vornamen, ja, mal so DSGVO lässt grüßen. Ja. Julian. Julian hat geschrieben: lieber Steuerfabi, zunächst einmal wollte ich euch sagen, dass ich ein riesiger Fan eures Podcasts bin. Da von meiner Seite die Anmerkung, vielen Dank, und wahrscheinlich Christian von deiner Seite auch.
Stimme ich zu, danke.
Für alle anderen, ja, gern abonnieren, weiterleiten, das freut uns natürlich, bewerten. Und er hat weitergeschrieben: Julian, ihr schafft es, Zusammenhänge aufs Wesentliche runterzubrechen und ich kann euch stundenlang zuhören, was ich letztes Jahr auch gemacht habe zur Vorbereitung auf meine mündliche Prüfung im zweiten juristischen Staatsexamen. Dort kam das Wachstumschancengesetz dran. Und da ihr so viel drüber gesprochen habt, war das erste Sahne. Ja, sehr gut. An dieser Stelle, also vielen Dank. Ihr habt mir meine mündliche Prüfung vergoldet. Das ist wunderbar. Seit diesem Monat bin ich nur Rechtsanwalt im Steuerrecht. Herzlichen Glückwunsch dazu. Super. Ich wollte noch ein paar Sachen loswerden zum Thema Kontenabruf, die man meines Erachtens noch hätte ergänzen können. Und da sind Christian und ich ja offen. Ja. Ich war selbst recht lange Finanzbeamter und hatte in diesem Rahmen sehr viel mit der Thematik zu tun. Und jetzt, also Christian, jetzt muss er dich warm anziehen. Christian hat das so dargestellt, dass die Kontenabrufe hauptsächlich durch die BP durchgeführt werden. In den Finanzämtern, in denen ich tätig war, wurden aber bestimmt über 90% der Kontenabrufe durch die Vollstreckungsstellen durchgeführt. Das lief dann zu ab, Steuerpflichtiger zahlt nicht, kommt in Vollstreckung, ich pfände zuerst die bekannten Konten, schicke dann die Vollstreckungsbeamten raus, werte alle bekannten Vollstreckungsmöglichkeiten aus und so weiter. Und erst sobald diese Maßnahmen nicht erfolgreich waren und die Schulden eine gewisse Höhe hatten, habe ich einen Kontenabruf durchgeführt. Dieser hat auch enge Voraussetzungen, die in § 93 Absatz 7 AO geregelt sind. Und weil es ein Ermessensverwaltungsakt ist, muss immer das Verhältnismäßigkeitsprinzip beachtet werden. Das wird auch intern dokumentiert. Es betrifft also ganz überwiegend Personen, die ihre Steuern nicht zahlen und auch auf Ankündigungen und erste Vollstreckungsmaßnahmen nicht reagieren. Ich feiere euren Content sehr und freue mich auf die nächste Folge. Also dementsprechend diese, ja, also liebe Grüße, gehe nochmal raus und würde mal sagen, eine super Anmerkung, die man eigentlich so stehen lassen kann, oder Christian?
Ja, definitiv. Also danke dafür, dass ich hatte das halt so ein bisschen aus meinen Praxiserfahrungen geschildert. Und offensichtlich habe ich halt nur Mandanten, die ihre Steuern pünktlich zahlen.
sehr gut.
Oder dann eben das vorher gut optimiert haben. Sodass ich tatsächlich, muss ich jetzt auch zugeben, mit diesen Vollstreckungsthemen jetzt nicht jeden Tag zu tun habe. Und deswegen das eher aus der BP hier und da mal gewohnt war. Aber das ist natürlich auch was, was dann eher auf Seiten des Finanzamts abläuft. Aber so wie Julian das beschrieben hat hier mit dem Ablauf, dass man eben erstmal die anderen Informationen auswerten soll, bevor man diesen Kontoabruf tätigt, das ist ja eben auch genau das, wie das Gesetz es vorschreibt, dass er ja vorbildlich dann das Finanzamt, bei dem er gearbeitet hat.
Also gerne auch weitere Anmerkungen. Ja, also wir nehmen das gerne auf, ja. Weil es gibt natürlich bei vielen Themen natürlich auch absolute Spezialisten, die halt zum Teil auch jahrelang nichts anderes gemacht haben. Manche haben wir ja schon im Podcast gehabt zu gewissen Themen. Also schreibt uns gerne an. Ich glaube, Podcast @steuerversum.de haben wir als E-Mail-Adresse. Richtig, ja, genau. Oder hier bei Julian kam es über LinkedIn. Da natürlich auch gerne. Ja, sehr gut, Christian. Dann würde ich sagen, für heute haben wir die Rentner- und Rentnerinnen-Folge abgeschlossen.
Ich habe noch einen Reformvorschlag. Der kommt mir
jetzt. Jawohl. Das müssen wir jetzt machen. Jetzt wäre die Revolution noch am Ende des Podcasts angeredet. Haben wir raus.
Ich habe das aber wirklich am eigenen Leib erfahren. Ja, ich habe ja gesagt, ich habe auch die Steuererklärung für meine Oma gemacht. Und wenn man dann mal was macht, was so außerhalb der klassischen Prozessabläufe passiert, ja, wie zum Beispiel die Steuererklärung der Oma, dann versäumt man halt auch mal eine Frist, was sonst nicht vorkommt. Und das ist also mir hier passiert. Ich habe tatsächlich einen Verspätungszuschlag also sozusagen erzeugt, weil ich es zu spät abgegeben habe und war natürlich sehr ärgerlich, weil dann irgendwie zu ein paar hundert Euro Steuernachzahlung dann noch viel Verspätungszuschlag hinzukam. Das sind ja 25 Euro pro Monat, die man die Steuererklärung zu spät abgibt. Und da habe ich mich natürlich auch gefragt, wir haben ja hier auch schon viel über Bürokratieerleichterungen gesprochen und tatsächlich uns auch total gewundert. Ja, da gibt es ja jetzt auch gerade so ein Bürokratieentlastungsgesetz, was enorm viele Einsparungen mit sich bringen wird, einfach nur, weil man so ein paar Aufbewahrungsfristen reduziert und ein bisschen weniger Zettelwirtschaft. Also was das schon alles bewirken kann. Und hier bei den Rentnern könnte man doch auch wirklich das einfach mal hinbekommen, dass man so eine Art Lohnsteuer, also nicht Lohnsteuerabzug, sondern eine Art Einkommensteuerabzug von den Rentenauszahlungen schon einbehält. Also wenn die meisten bekommen ja dann doch nur die DRV-Zahlung, ja, von der Deutschen Rentenversicherung, meinetwegen noch eine Witwenrente dazu oder so, und das war's dann. Und ich erlebe das auch so, dass die älteren Herrschaften und so, die sind dann auch ein bisschen aufgeregt, wenn ein Schreiben vom Finanzamt kommt. Ich glaube, man könnte da viel erreichen, wenn einfach viele Rentner, die vielleicht jetzt steuerpflichtig sind, aber das einfach damit abgegolten wäre, dass von der Rente schon ein kleiner Teil oder ein größerer Teil, je nachdem, für die Steuer einbehalten wird und man dann wie bei Arbeitnehmern eben gerne eine Steuererklärung erstellen kann, um vielleicht noch was zurückzuholen, aber doch nicht, um dann 250 Euro Rente Steuer auf die Rente bezahlen zu müssen, dann das große Rad immer schwingen muss, um da überhaupt eine Steuererklärung zu machen. Es ist zwar einfach durch den den Abruf der vorausgefüllten Steuererklärung. Ja, man kann ja eigentlich die Rentenzahlung und so kann man ja einfach abrufen beim Finanzamt und dann ist das ja schnell gemacht. Aber du brauchst natürlich auch das entsprechende Programm, was viele Rentner nicht haben, denke ich. Und da würde man, glaube ich, vielen eine starke Erleichterung bescheren, wenn man diese Steuer direkt von den Rentenzahlungen einbehalten würde.
Da fällt mir gerade noch was ein. Und zwar, es gibt einfach Elster unter einfach.elster.de. Und das ist praktisch eine spezielle vereinfachte Einkommensteuererklärung für alle, die eine Rente oder Pension erhalten. Und wenn jetzt da groß nichts vorliegt, ich meine, die inländischen Renteneinkünfte und die Daten zur Kranken- und Pflegeversicherung liegen dem Finanzamt in den allermeisten Fällen sowieso vor. Und da muss man aber einfach Elster die nicht eintragen. Und die fragen dann, legen doch noch ein paar Fragen eben zu angesprochenen Spenden. Das haben wir, glaube ich, heute noch gar nicht erwähnt. Ja, Arztrechnung, Behinderung, haushaltsnahe Dienstleistung, Handwerkerkosten. Gibt auch dann eine Videoanleitung und da kann man sich registrieren, ob man dafür geeignet ist, und dann so eine Zugangsnummer beantragen. Und wenn man die bekommen hat, dann kann man eben mit einfach Elster als Rentner durchstarten. Und das ist nicht so kompliziert wie das reguläre Elster.
Meinst auch du, wer sein Hörgerät per App steuern kann, kann auch einfach Elster?
Sag mal so, also bei mir zeigt wahrscheinlich meine Oma mir, wenn man einfach Elster bedient und nicht andersrum. Also das ist vielleicht noch ergänzend ein kleiner Tipp.
Ja, okay, kannte ich auch noch nicht. Und du kannst dann auch die Daten abrufen, also über die...
Ja. Ja.
Okay, na, das ist ja nicht schlecht.
Ja. Ja, das hat mal ein anderes, wie hieß denn das? Irgendein Lotse ersetzt. Da gab es mal ein Jahr, glaube ich, eine extra Entwicklung für Rentner und Rentnerinnen. Und dann wurde es wieder eingestampft nach einem Jahr, wenn ich wüsste, was das für Steuergelder gekostet hat. Und jetzt gibt es eben einfach elster.de. Haben wir, glaube ich, für das Jahr 2021 so ein komplettes Konstrukt gebaut, um es dann einzustampfen und es dann doch über Elster zu machen. Aber die Bürokratiekosten und, sage ich mal, Sunkkosten sind da nochmal ein anderes Thema. Jetzt gibt es einfach.elster.de. Das ist zumindest mal einfacher als das normale Elster. Mhm.
Ja, wunderbar. Jetzt habe ich aber tatsächlich nichts mehr zu ergänzen, Fabian. Ja, danke, da haben wir uns ja noch gute Tipps hier hin und her geschmissen. Wünsche ich dir eine schöne Woche und bis nächste Woche. Ja. Und danke an alle Zuhörer, ne, und für die Fragen.
Da schließe ich an. Perfekt. Mach's gut, Christian. Ciao, ciao. Tschüss.